Jesus Christus für uns reich zu sein. Wenn wir schon von einer Familie gesprochen haben, heute Morgen, so bin ich auch unter euch in einer Familie. Nur will ich nicht den Pfad spielen, obwohl ich ihn sein könnte für mehrere von euch. Wir haben heute einen Gegenstand, den wir unbedingt einmal betrachten müssen, denn es geht um unsere Zukunft, es geht um unser Schicksal. In der Bibel haben wir öfters zwei Gegenstände, manchmal sogar drei Gegenstände. Und wenn wir diese Gegenstände nicht unterscheiden können, dann kann es schlimm ausfallen für uns, so wie es damals auch den Juden, das heißt den Israeliten, ging. Ich nehme nur ein Beispiel unter vielen. Da ist zum Beispiel öfters geschrieben vom Kommen Jesus. Aber die Bibel sagt nie, das ist das erste Kommen, sondern das ist das zweite Kommen. Es ist an uns, den Unterschied zu machen, von welchem ist jetzt vom ersten Kommen die Rede und von welchem gehört es zum zweiten Kommen. Und gerade das Volk Israel hat eine Niederlage erlebt, wie noch nie in der Geschichte, weil sie die beiden Kommen verwechselt hatten. Und auch wir sind in der Gefahr, gewisse Dinge zu verwechseln. Wir wollen heute hauptsächlich über die Versiegelungen, die zwei Versiegelungen, es gibt zwei, sprechen. Die erste Versiegelung, die wir haben, die besteht in Epheser. Und wir lesen Epheser Kapitel 1 und den Vers 13. Wer will es lesen auf Deutsch?
Durch welchen auch ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit.
Dankeschön. Hier spricht die Bibel von einer Versiegelung. Und das ist die erste Versiegelung, die wir mitmachen müssen. Ich habe extra auf Französischer übersetzt. Und hier heißt es, dass es ein Anwalt oder ein Vorschuss ist für den Erbteil. Wenn ein Mensch eine Bibel versorgt, wenn ein Mensch zum Beispiel einen Brief schreibt oder ein Testament macht, dann wird dieses Testament versiegelt. Wer kann es öffnen? Nur der es bekommt. Selbst der Bote, selbst es geht durch viele Hände sogar. Niemand darf den Siegel öffnen, als nur dem, der es bestimmt ist. Und wenn wir versiegelt werden durch Gott, durch den Heiligen Geist, dann darf niemand sich um diesen Siegel bekümmern, als allein Gott. Er hat uns versiegelt, das heißt abgesondert, für einen besonderen Zweck. Und diese Versiegelung hat viele Bedeutungen für uns. Sie enthaltet, wie es heißt hier, schon eine Erbschaft. Das heißt, was sollen wir erben? Wir sollen Miterben sein von Jesus Christus. Man spricht so sehr viel von Jesus Christus als Erlöser, als Heiland, aber nie als Erbe. Und doch werden wir eines Tages Miterben von ihm sein, dass wir diese Erbe, von der wir billig verkauft wurden, für eine Nahrung, sagen wir, sind wir verkauft worden, es gibt nichts Billigeres, genau wie Esau für ein Riesengericht sein Erstgeborenenrecht verkauft hat auch. Das war wirklich billig, was er gemacht hat. Und wenn wir jetzt versichert worden sind, durch den Heiligen Geist, dann heißt es auch, dass hier ein notarischer Gebrauch auch angewendet wird, dass hier jemand bestimmt wird, eine Erbschaft anzutreten. Das heißt, es gibt für ihn einmal eine Zukunft, wo er wieder in den Besitz kommt von dem, was er verloren hat. Und was haben wir eigentlich verloren? Das Erste, was Adam und Eva verloren hatten, war was? Ja, die Gesinnung, den Charakter. Das ist das Erste, was sie verloren hatten. Und das ist auch das Erste, was wir wieder bekommen sollen. Das Zweite, was sie verloren hatten.
Du Sterblichkeit.
Das war ihr Heim. Und dieses Heim, das war das Paradies, erwartet uns auch, aber nicht hier. Wir müssen zuerst 1000 Jahre in den Himmel und dann bekommen wir das Heim wieder. Wir wissen, dass das Paradies, das hier auf Erden war, heute im Himmel ist. Gott mit seiner schöpferischen Macht hat das ganze Paradies genommen und in den Himmel genommen. Und wenn Jesus Christus Adam begegnet in der Stadt, dann umarmen sie sich wie Freunde und Jesus führt ihn zu dem Paradies, das er verloren hatte. Das ist eine wunderbare Geschichte, aber ich glaube, nicht viele Leute glauben es. Es geht mir öfters, wie es meinem Onkel gegangen ist, dass sind Leute zu ihm gekommen und haben gesagt, sie predigen, als ob sie es selbst glauben. Und das Dritte, das wir bekommen, das bekommen wir wann?
Das ewige Leben.
Das ewige Leben, das heißt die Unsterblichkeit. Das ewige Leben haben wir jetzt schon. Aber die Unsterblichkeit bekommen wir wann? Wenn Jesus kommt, bringt er seinen Lohn mit sich. Und dieser Lohn ist nicht das ewige Leben, denn das haben wir schon, sondern es ist die Unsterblichkeit, die er uns dann gibt. Und so haben wir dann das volle Testament, das er für uns gemacht hat, wieder zurückbekommen. Aber in der Bibel sind immer Konditionen. Und diese Konditionen dürfen wir nie außer sich lassen. Wir haben gelesen, dass Gott gesagt hat, solange Mond und Sterne und die Sonne am Himmel sind, wird mein Volk bestehen. Und die Israeliten, als die Römer sie umzingelt hatten, haben sie gesagt, steht nicht noch die Sonne am Himmel, ist nicht noch der Mond da und die Sterne, also wird uns Gott befreien. Diese Römer werden fliehen und wir werden befreit werden. Und dasselbe ist auch die Verheißung für uns. Wenn auch die Gemeinde schwach ist und nicht perfekt ist, ist sie doch der Augapfel des Herrn. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Die Konditionen müssen wir erfüllen, sonst hat diese Verheißung gar keinen Wert. Und der Herr will uns durch diese Versiegelung loskaufen wieder von dem Eigentum, das wir verloren haben. Und diese Versiegelung bekommen wir aus dem Wort der Wahrheit. Das heißt hier, wenn wir das Wort der Wahrheit angenommen haben, dann werden wir versiegelt. Allerdings, die Versiegelung mit der Wahrheit ist noch nicht alles. Die Wahrheit, sie rettet uns vor Irrtum, aber nie von der Sünde. Nur Jesus Christus kann uns aus der Sünde retten. Und doch ist es nötig, dass wir die Wahrheit kennen. Und diese Wahrheit soll uns zum Glauben führen, aber zum echten Glauben. Und zwar nicht nur an Jesus Christus glauben, denn auch Satan glaubt an Jesus Christus, sondern wir müssen den Glauben haben und üben, den Jesus Christus gehabt hatte, als er Mensch war hier auf Erden. Konnte Jesus Christus aus Steinen Brot machen mit seiner Kraft? Das ist eine große Frage. Du sagst nein.
Nein, Schwester Weiß sagt, jene schöpferische Macht, die hat er im Himmel niedergelegt. Genau. Und sie sagt auch, dass das Meer, wo er gestillt hatte, das war nicht seine schöpferische Macht, die er ursprünglich hatte. Und da sagt sie wieder, jene Macht hat er im Himmel niedergelegt, sondern diese Macht, die das Meer stillte, sagt sie, war die Kraft von seinem Vater, die schöpferische Macht, die er vom Vater holen musste.
Ich habe extra dieses Thema angeschnitten, weil es noch zu viele Christen gibt, die glauben, dass Jesus Christus etwas mehr hatte, als wir haben im Kampf gegen die Sünde. Er hat diese Macht, diese schöpferische Kraft, hat er im Himmel gelassen und hat nur mit der Kraft, die ihm Gott Vater jeden Tag gab, gesiegt. Und so sind wir in derselben Kondition wie er. Wir haben nichts mehr und nichts weniger. Dieselbe Kraft, die er hatte, steht uns jeden Tag zur Verfügung, um den Prüfungen, den Sünden und Versuchungen widerstehen zu können. Was fehlt, dass wir immer so schnell in die Sünde fallen? Der Glaube. Die Kraft Gottes nehmen wir nicht zur Verfügung und darum haben wir ständig Niederlagen. Oder dass wir glauben, ja, Jesus war Jesus, aber ich kann es nicht. Nein, wir haben keine Entschuldigung, es gibt kein Hintertürchen für die Sünde für uns. Und jetzt wollen wir lesen, zu welchen Konditionen wir auch den Heiligen Geist bekommen. Und zwar im 2. Korinther. Im 1. Kapitel und der Vers 22. Wir lesen von Vers 21 an.
Gott ist aber, der uns befestigt, samt euch im Christum und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand, den Geist gegeben hat.
Er hat uns aus versiegelt. Versiegelt, das heißt abgesondert für einen heiligen Zweck, abgesondert für eine bestimmte Zukunft. Und wenn es heißt hier, er hat uns gesalbt, dann ist es genau, wie Jesus Christus auch gesagt hat, der Vater hat mich gesalbt, um sein Wort und auch seinen Charakter zu verkündigen, den du hattest und den die Menschen nicht mehr verstehen. Und so ist es auch unser Schicksal, unsere Aufgabe, den Charakter Gottes wieder zu zeigen mit unserem Charakter. Wir können, ohne zu sprechen, in der Welt leben. Die Leute werden sehen, aha, da ist etwas anderes. Wenn wir alleine schon den Frieden Gottes in unserem Herzen haben und es geht alles drunter und drüber in dieser Welt, dann sagen die Leute, wie kannst du den Frieden haben? Wenn du doch siehst, wie alles so schlecht geht, hast du nicht von dem und von jenem gehört? Wir wissen, dass das kommen muss. Wir haben Vertrauen, dass der Herr die Hand darunter hält. Wie im Rat und in den Reden von Ezekiel. Da ist ein Rat nach vorne, ein Rat nach hinten gegangen, eines nach links und das andere nach rechts, aber die Hand Gottes war darunter. Und so ist es auch in der Adventorganisation. Wenn auch eine Division oder eine Union daneben geht, denkt daran, dass Gott die Hand darunter hat. Er hat alles noch in seiner Hand. Schauen wir nicht auf sie, sondern schauen wir auf Gott. Das ist wichtig. Und darum gibt es so viele Leute, die uns verlassen, weil sie auf Menschen schauen, statt auf Gott. Und das ist das Verheerende. Gott hat eine Organisation, das stimmt. Diese Organisation ist von Gott, damit die Welt Zeugen hat in dieser Welt. Aber nicht alle, die in dieser Organisation arbeiten, sie sind wohl gesegnet, das stimmt. Sie werden von Gott, wie soll ich das sagen, unterstützt sogar, damit die Arbeit richtig ausgeführt wird. Aber ich behaupte etwas, wo ihr nicht erstaunt sein solltet. In dieser Organisation hat Gott ein Volk. Aber nicht die Organisation ist das Volk Gottes. Das war früher so. In der Zeit von der Wiederkunft Jesus, da spricht auch die Bibel von einem Volk, das da war, das die Wiederkunft Christus predigte. Und wie viele waren es? 30.000 Menschen waren es, die die Wiederkunft Jesus erwarteten. Und als er nicht gekommen war, als die große Enttäuschung gekommen ist, wie viele blieben übrig? Ich möchte euch bitten, lest nochmal Erfahrungsgeschichte, das ist auf Französisch, première secrète. Denn darin haben wir Perlen. Und ich behaupte, wenn die Adventgemeinde treu gewesen wäre und nicht in den Zustand, in die Gesinnung von Laodicea gekommen wäre, hätte das genügt für uns. Wir hätten den großen Kampf gar nicht gebraucht, denn er ist da drin. Aber was ich euch noch mehr ans Herz legen möchte, ist, wir müssen, oder wir dürfen, den Charakter Jesus widerspiegeln. Und diese 50 Menschen, die damals Jesus nachgefolgt sind, in das Allerheiligste, die haben den Charakter Jesus wiedergespiegelt. Und das ist das, was Jesus erwartet auch von uns. Und so wie damals, es waren nicht viele, werden es auch nur wenige sein unter uns, die wirklich standhaft bleiben. Ich möchte aber hoffen, dass die ganze Gemeinde von Schottwein auch dabei ist. Das ist mein Wunsch. Und darum sind meine Predigen auch so direkt. Ich lasse kein Hintertürchen offen, sondern ich möchte gerne, dass ihr alle zu Jesus geht und sagt, Herr, bewahre mein neues Herz, das du mir geschenkt hast, und führe weiter es zu reinigen. Dann haben wir das Kapitel 5 vom gleichen 2. Korinther, der Vers 5. Kapitel 5, Vers 5. Wer will hier lesen?
Gott aber ist es, der uns dazu bereitet hat und der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat.
Mhm. Bei mir steht es ein Vorschlag, eine Unzahlung. Und das stimmt. In Philippi, Christus unsere Gerechtigkeit vom Bruder Daniel, da steht, wer die Botschaft Christus unsere Gerechtigkeit angenommen hat, also nicht nur theoretisch, sondern auch in der vollen Überzeugung, dass Christus allein meine Gerechtigkeit ist, dass er mir aber diese Gerechtigkeit schenkt, damit ich jeden Tag eine Audienz haben kann mit Gott Vater, und dass meine Gebete durch die Gerechtigkeit Jesus zu Gott Vater kommen und dass Gott Vater dann ein Licht sendet auf Jesus und dann auf uns, damit wir gesegnet werden. Denn der Vater will ja nur segnen. Und das kann er durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Was ist die Gerechtigkeit Jesus Christus? Das müssen wir alle wissen.
Ja, bitte. Sein Gehorsam während seinen 33 Jahren.
Und wie hat Jesus Christus den Gehorsam ausgeübt? Als Mensch wie wir oder als Mensch wie Adam vor uns in dem Fall?
Als Mensch wie wir.
Als Mensch wie wir. Wir müssen allerdings hier ein Komma machen und sagen, als Mensch wie wir, die wir mal geboren sind. Nicht wie ein gewöhnlicher Mensch auf der Straße. Er hatte nicht den alten Menschen. Und viele sagen zum Beispiel, dass Jesus am Kreuz, dass der alte Mensch mit ihm gestorben ist. Das ist falsch. Denn wenn Jesus den zweiten Tod erlitten hätte, dann wäre auch seine Seele zerstört worden. Und das stimmt nicht. Nicht? Stimmt es?
Nein.
Nein. Er hat den Tod des Sünders erlitten, aber nicht den Tod von den Rebellen, von denen, die das Evangelium nicht gehorcht haben. Das steht im Thessalonicher. Wenn Gott kommt, dann übt er Rache aus, um die zu zerstören, die dem Evangelium nicht gehorcht haben nach den 1000 Jahren. Das sind diejenigen. Und Jesus ist nicht dessen Tod gestorben, sondern er ist für den Sünder gestorben, weil es heißt in Jesaja, er hat von vielen die Sünde getragen in seinem Leib. Und im Petrusbrief heißt es, er hat die Sünden von vielen ans Kreuz getragen. Und diese Sünden, die er in seinem Blut durch das Verhältnisgesetz, er hatte das Verhältnisgesetz getragen. Und darum wird auch Jesus mit meinem Verhältnisgesetz fertig. Aber diese Sünden, die in ihm waren, von 62 Generationen, die haben ihm das Herz verblasst, zerrissen. Denn medizinisch ist es bewiesen, dass wenn Blut und Wasser aus dem Körper fließt, dass das Herz geblasst ist. Er ist nicht an den Schmerzen des Kreuzes gestorben, sondern es heißt auf Französisch, il est emporté par l'angoisse. Wer kann gut Französisch? Er wurde weggetragen wegen
Schmerz und Furcht.
Angst ist mehr als Schmerzen.
Seelenangst.
Seelenangst.
Darum wurde er getötet von denen. Und wenn wir dies betrachten, dann sollen wir sagen, nein, ich kann nicht mehr sündigen, denn Diesen Schmerz, den ich Jesus zugefügt habe, den will ich ihm nicht mehr zufügen. Denn jedes Mal, wenn ein Kind Gottes sündigt, dann ist es selber schuld. Und das schmerzt Jesus Christus jedes Mal im Himmel. Dann wollen wir weiterlesen in Römer Kapitel 6, Vers 6. Es ist wichtig, dass der Heilige Geist nicht mit uns lebt, solange jemand unser Leben mit uns teilt. Und das ist in Römer 6 klar. Römer 6, Vers 6.
Dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass das sündliche Leid aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen.
Jawohl. Bei mir heißt es, dass ihr nicht mehr Sklaven der Sünde seid. Denn Jesus selber hat gesagt, was ihr tut, dessen seid ihr Sklave. Und ich behaupte immer wieder, die Sünde ist im Grunde genommen nicht das, was ich tue, sondern ist das, was ich bin. Wenn ich stehle, dann bin ich ein Dieb. Und solange ich nicht von denen, die befreit wird, werde ich immer wieder stehlen. Und so ist es mit allen Eigenschaften, die wir haben. Ich muss von dem, was im Herzen ist, befreit werden. Und dann ist es für mich auch keine Versuchung mehr. Der Aufspruch, ja, der alte Mann kann noch schwimmen, den habe ich nicht gern. Der existiert gar nicht. Wenn wir in eine Versuchung kommen, oder in eine Prüfung, dann ist es nicht der alte Mann, der uns die Niederlage gibt, sondern es ist unser natürliches Wesen, diese bösen Dinge, die noch im neuen Herzen stecken. Und wenn wir dann wirklich gefallen sind, ist es eine Versuchung, kommt sie von Satan, ist es eine Prüfung, so kommt sie von Gott. Und wenn es eine Prüfung war, die wir nicht bestanden haben, dann sollen wir sagen, Halleluja. Ja, viele Leute sagen, Bruder Klein, wie kannst du so etwas sagen? Das ist doch etwas Unmögliches. Wir können doch nicht erlauben, dass Menschen, die sich als Adventisten ausgeben, noch Niederlagen haben. Doch. Und zwar will der Herr uns prüfen, um uns entdecken zu lassen, dass das, was noch in unserem Herzen steckt, und wir vielleicht nicht einmal vermutet haben, herauskommt. Und was machen wir dann damit? Wir gehen zu ihm und sagen, Herr, ich danke dir für diese Prüfung. Du hast mir etwas entdecken lassen, das ich überhaupt nie wusste, dass das in mir steckt. Jetzt nimm es mir weg. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir ins Allerheiligste, damit es dort oben eines Tages in das Gericht kommt. Und dann, wohin? Auf Azazel gelegt wird. Das ist unser Evangelium. Aber wer in der Welt hat dieses Evangelium? Und wenn wir heute das Heiligtum wegnehmen, dann ist auch unsere Existenz als Adventisten verloren gegangen. Und wir haben heute Elemente unter uns, ich mahne euch, die uns das, die Heiligtumslehre fälschen wollen und wegnehmen wollen. Und wir sollen uns das nicht erlauben. Lest den großen Kampf über das Heiligtum. Lest Erfahrungsgeschichte über das Heiligtum. Denn unser Leben ist dort oben und nicht in der Gemeinde. Denn die paar Stunden, die wir in der Gemeinde sind, ist nicht so wichtig wie das tägliche Leben, das wir führen, wo jede Tat, jedes Wort, jede Gedanke aufgeschrieben wird im Allerheiligsten. Das entscheidet über unser Schicksal. Also der alte Mann muss gestorben sein, gekreuzigt sein mit Jesus Christus, bevor wir überhaupt versiegelt werden können mit dem Heiligen Geist. Wie lange geht es, bis ich neu geboren werden kann und versiegelt werden kann mit dem Heiligen Geist?
Ja, also, Entschuldigung, aber ich glaube, es wäre wichtig zu wissen, was der alte Mann ist, der sterben muss und das nicht mehr aufkommt.
Dann will ich euch mal fragen, wer ist der alte Mann?
Das alte Ich.
Wir haben zwei Ich, das stimmt. Ja, bitte?
Das ist das alte Leben, wo ich mich entschieden habe, Christus.
Ja, die Bibel auf Französisch sagt, l'homme charnel. Das heißt, der lüsterne Mensch. Ein Mensch, der neu geboren ist, ist nicht mehr lüstern.
Der nüchterne Mensch ist der Mensch, der mit Gesinnung, Herz und Körper sündigt.
Harmonisch.
Hingegen, der Mensch, der neu geboren ist, der lebt noch im sündlichen Fleisch, wo immer noch das Verratungsgesetz ist, wo immer noch gewisse Sachen drinstecken, die regeneriert werden müssen, aber der alte Mensch, der Lüsterne, ist nicht mehr drin. Es heißt, er ist ein neuer Mensch geworden, das alte existiert nicht, und im Ezechiel heißt es, ich werde ihm einen neuen Geist geben. Und dann ist Geist bei mir klein geschrieben. Das wird so viel heißen, ich werde euch eine neue Gesinnung geben. Eine Gesinnung, die in Gott ausgerichtet ist und nicht in die Welt. Und dann heißt es, und ich werde ihnen meinen Geist geben. Und dann ist Geist groß geschrieben. Das heißt, ich werde ihnen meinen Heiligen Geist geben. Das ist wichtig für uns. Ich habe gefragt, wie lange geht es, bis wir ein neues Herz bekommen? Das ist auch die Versiegelung vom Heiligen Geist. Was glaubt ihr? Nach und nach?
Nein, Moment.
Ist eine Sache von vielleicht einer halben Stunde. Ich bekomme manchmal auch Antwort von Menschen, Christen, die sagen, ja, bitte klein, nach und nach weiß ich, dass ich ein neues Herz bekomme. Und dann sage ich ihnen, du bist nicht besser als einer, der an eine Evolutionslehre glaubt. Das ist Evolutionslehre, nach und nach wurde die Welt geschaffen. Nein, wenn ich meine bewussten Sünden, mein vergangenes Leben gebeichtet habe, dann tut der Herr einen Strich drunter. Diese Sünde geht ins Meer. Aber leider haben wir unter uns manchmal Tiefseetaucher, die gehen und holen das wieder heraus. Das ist ungesund. Das war ihm schon. Aber was nach der Neugeburt geschieht, das ist im Allerheiligsten dann aufgeschrieben. Und wenn das passiert ist, dann werden wir versiegelt durch den Heiligen Geist, wir bekommen ein neues Herz, eine neue Gesinnung, und den Heiligen Geist, der uns dann bewahrt, das heißt versiegelt. Lesen wir einmal Römer Kapitel 3, Vers 23. Es ist interessant, dass wir diese Sache etwas mehr auf den Grund gehen. 23.
Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch diesen Christum geschehen ist.
Wir lesen bis 26.
Welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete, indem, dass er die Sünde vergibt, welche bisher geblieben war, unter göttlicher Geduld, auf dass er zu diesen Zeiten darbiete, die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesus.
Dankeschön. Ich habe jetzt extra diesen Vers erwähnt, weil, wenn ich in verschiedenen Orten gerufen werde, um zu predigen, dann höre ich öfters, ja, Bruder Klein, es heißt doch, wir sind allzumal Sünder. Und dann muss ich die fragen, ja, wo steht das? Ja, da steht doch im Römer, im Kapitel 3, Vers 23. Weil das habe ich nie gelesen. Bei mir steht, denn sie sind allzumal Sünder. Wer ist sie? Die Menschen, die noch nicht neu geboren sind. Aber wenn der Christ dann sagt, es heißt doch, wir sind allzumal Sünder, dann muss ich ihm sagen, gut, dann geh nach Hause, geh in dein Kämmerlein, beichte deine Sünden, deine bewussten Sünden, und bitte um ein neues Herz. Denn dann bist du noch gar nicht neu geboren, wenn du so etwas sagen kannst. Denn wenn der Mensch neu geboren ist, ist er kein Sünder mehr in der Tat. Er sündigt nicht mehr willig. Er ist nicht Sünder in Tätigkeitsform, sondern es heißt, wir sind noch als sündig angeschaut, weil wir im sündlichen Fleisch leben. Und das muss regeneriert werden. Auch unsere Gesinnung muss dem Charakter Jesus Christus immer ähnlich werden. Und dadurch kommen wir durch die Versiegelung in die Schule vom Heiligen Geist.
Und darum möchte ich, dass ihr das Leben Jesus einmal richtig durchlässt. Im Regelwesen steht, wir können ein Leben leben, wie Jesus Christus es gelebt hat, als Mensch hier auf Erden. Aber wir lesen das Buch, das Leben Jesus, oftest nur als eine Geschichte. Aber wir sollen darin eine Pädagogie lesen, einen Unterricht, um uns umzuschulen. Dann erst haben wir es richtig verstanden.
Entschuldigung, du hattest gesagt, das Fleisch muss regeneriert werden, das sinnliche Fleisch.
Ja, könnte,
aber es bleibt doch bis zum Schluss.
Nein, es stimmt, dass auch das Fleisch regeneriert werden muss, es bleibt aber sündlich, nicht sündhaft, bis zum Schluss. Wo muss es regeneriert werden? In dem Verlangen, das das Fleisch hat, muss es regeneriert werden. In diesem Sinn. Ich habe gewisse Lüste, die vom Fleisch kommen, die ich dem Fleisch nicht mehr gestatten soll. Und darum heißt es, wir können nicht alles aus der Bibel herausholen. Darum heißt es, der Geist soll auf das Fleisch regieren und nicht das Fleisch auf den Geist. So gibt es tatsächlich vom Fleisch her auch eine Regeneration. Aber die vollständige, wie meine Gattin mich mahnt, sie ist eine gute Sekretärin, wir arbeiten viel zusammen und ich bin froh, dass sie mich manchmal aufmerksam macht über gewisse Dinge, die vielleicht falsch verstanden werden können. Die totale Regeneration bekommen wir erst, wenn Jesus Christus dann in den Wolken des Himmels kommt. Aber was nennt jetzt Jesus einen perfekten Gehorsam? Da stolpern auch viele Christen darüber. Was ist perfekt? Was ist vollkommen? Kann der Herr von mir etwas verlangen, was ich nicht verstehe? Was ich nicht weiß? Nein! Vollkommenheit ist einfach, ganz klar, nur das, wenn ich ein Licht vom Herrn bekomme und sage, Herr, lass dieses Licht leuchten in meinem Herz, in meiner Gesinnung, in meinem Charakter, dass ich es tun kann, mit deiner Kraft. Kann der Herr mehr verlangen von mir? Nein, nicht mehr. Die Vollkommenheit ist überhaupt schon vorher gekommen. Sie ist hier gekommen. Er war das Opfer und hat seine Gerechtigkeit gezeigt, indem er die Sünden, die vorher passiert waren, in der Zeit der Unwissenheit, heißt es hier, uns nicht angerechnet werden. Und wie viele Leute, ich mag mich erinnern, ich musste in Frankreich predigen. Und da habe ich gedacht, was soll ich einmal bringen da? Da habe ich ein Studium gebracht über das Unterbewusstsein. Ihr wisst alle, was das ist. Das steckt da unten wie ein Eisberg und kommt manchmal hoch. Und dann habe ich gesagt, wie viele Christen leiden im Unterbewusstsein an ihrer Vergangenheit, wo sie noch nicht Jesus Christus angenommen haben. Und dieses Leiden soll nicht sein. Das soll vergessen sein. Das ist nicht mehr der Vergessenheit gewesen. Und doch gibt es viele Leute, Christen, die neurotisch sind, die krank sind, erblich, weil sie immer noch an die Sünden denken von früher. Sie können nicht daran denken, dass das überhaupt nicht mehr existiert. Und wir müssen so weit kommen, dass wir einen Strich darunter tun und uns diese Bibelverse aneignen für uns, dass er die Sünden, welche früher passiert sind, bevor wir neu geboren waren oder wurden, dass Gott uns das nicht anrechnet. Warum nicht? Er weiß, wir konnten da nicht anders. Wir sind ja in Sünde geboren. Wir hatten ja eine sündhafte Gesinnung, sündhaften Körper, sündhafte Seele. Und es gab gar kein anderes Leben. Gut, bei gewissen Menschen hat das Gewissen noch gearbeitet. Aber selbst das Gewissen wird nach und nach erstickt. Und die Leute sagen sich, ja, so schlimm ist doch nicht. Gott drückt auch hier wieder ein Auge zu. Wir müssen also denken, dass hier war die Zeit, wie es heißt hier, die Zeit der Geduld Gottes. Und er hat seine Gerechtigkeit gezeigt, indem er alle rechtfertigt. Das heißt, als vollkommen anschaut, die in Christus sind, die Christus angenommen haben. Das heißt so viel wie der Gehorsam von den 33 Jahren von Jesus Christus rechnet er uns an, wenn wir ihn annehmen. Durch einen, der gesündigt hat, sind wir alle Sünder geworden. Und das glauben alle Leute, da haben sie keine Mühe. Aber es heißt, durch einen, der gehorsam war, sind viele gerecht geworden. Das heißt, die, die Jesus Christus annehmen, sind in Gottes Augen gerecht, weil er uns gerechtfertigt hat, indem er einer von unserer Rasse wurde. Aber nur von der Rasse, wie wir heute sind, wenn wir neugeboren sind. Sündliches Fleisch, aber göttliche Gesinnung. Das ist der Christ heute. Gehen wir weiter. Wenn wir ein neues Herz haben, habe ich schon gesagt, dann haben wir einen neuen Geist, Gesinnung. Wir bekommen den Heiligen Geist und wir bekommen die Kraft vom Vater und das Tun, das ist sein Gesetz, zu erfüllen. Und Petrus spricht sogar von einer totalen Regenerierung. Aber diese müssen wir eben verstehen. Es steht hier die Regenerierung vom Charakter Jesus Christus, den wir bekommen. Es ist nicht die Missionsarbeit. Es ist nicht den Zehnten, den wir geben. Es ist nicht alleine der Gehorsam, den Jesus Christus wieder zurückbringt. Nein. Lesen einmal in die Gleichnisse. Zuerst das Gras und dann die Erde. Da steht, wenn sein Volk seinen Charakter widerspiegelt, dann kann er kommen, um sie zu holen für die Seinen. Was spielt also eine größere Rolle in so unserer Arbeit, die wir für Christus tun? Die Missionsarbeit, die Werke oder die Gesinnung? Der Charakter, der ist für uns das Schicksal. Und Jesus hat sein Blut vergossen. Und dieses Blut reinigt uns von allen Sünden, reinigt aber nicht unser Herz. Was reinigt unser Herz? Der Heilige Geist. Er deckt in uns die Sünden auf. Er zeigt in uns, was noch da steckt. Und wenn er dann das herausgeholt hat, und es uns offenbart hat, denn wir müssen zuerst anerkennen, bevor wir bekennen können etwas. Und wenn er dann das getan hat, dann kommt das Blut Jesus und reinigt uns von allen Ungerechtigkeiten, Rebellion und Sünde. Das ist die verliehene Gerechtigkeit. Die verliehene Gerechtigkeit ist diejenige, die uns die Kraft gibt, jeden Tag, so wie Jesus sie hatte, um ein Leben zu leben, wie Gott es von ihm verlangte. Und das ist, was wir jeden Tag brauchen. Jeden Tag müssen wir diese Kraft von Jesus Christus verlangen. Erstens, das Werk, das Jesus Christus tut im Himmel, ist ganz verschieden. Und wir müssen das Heiligtum in verschiedenen Dingen betrachten. Erstens die Vermittlung von Jesus Christus. Zweitens das Gericht, das er hält. Und drittens das Werk des Tages der Versöhnung. Dieses Werk ist noch nicht geschehen. Und wenn wir diese drei Dinge nicht auseinanderhalten, wir sollten vielleicht einmal da auch ein Studium machen darüber, dann spinnen wir. Wir müssen diese Dinge auch auseinanderhalten können. Und das wäre das Werk der Versiegelung hier im Epheserbrief. Aber wir haben noch eine zweite Versiegelung, die wir nicht vergessen sollen. Und die ist ebenso wichtig. Das ist das Resultat von der ersten Versiegelung. Und zwar in Ezechiel. Aber Ezechiel Kapitel 9, es wird viel zu wenig gesprochen über diese zweite Versuchung. Und wann sie überhaupt geschieht. Kapitel 9, Vers 3 bis 5.
Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle am Hause und rief dem, der die Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite. Und der Herr sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, so dass Seufzen und Jammern über alle Gräuel so darin geschehen. Zu denen aber sprach er, dass ich hörte, gehet diesem nach durch die Stadt und schlaget rein, eure Augen sollen nicht schonen noch übersehen.
Ja, vielleicht noch Vers 6.
Er würget Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Weiber, alles tot, auch die das Zeichen an sich haben, derer sollt ihr keinen anrühren. Fanget aber an meinem Heiligtum. Und sie gingen an den alten Leuten, so vor dem Hause waren.
Wo wird diese Versiegelung anfangen? In der Welt oder bei uns? Im Hause Gottes. Gott eines Tages sagt, jetzt ist die Gnadenzeit bald zu Ende. Ich habe ein Volk vorbereitet. Und da steht tatsächlich im Geisterweissagen, dass Gott jetzt in der Zeit gibt, wo er ein Volk vorbereitet. Wenn wir doch das Volk sind, warum muss er noch eins vorbereiten? Das ist schwerwiegend für uns. Gott will ein Volk haben und jetzt schickt er einen Engel, der mit Leinwand angetan ist und hat ein Schreibzeug an seiner Seite. Und was macht dieser Mensch oder dieser Engel? Er zählt die Gerechten. Er zählt diejenigen, die versiegelt werden sollen von ihm. Und wann geschieht diese Versiegelung? Ist diese schon vorbei? Oder kommt die noch?
Was? Die kommt.
Schon jetzt geschehen.
Ist noch nicht geschehen. Aber wir dürfen uns nicht trösten. Schwester Weiß sagt in Bibelkommentaren, Volume 7, der Herr zeigte mir deutlich, dass das Bild des Tieres gemacht werden wird, ehe die Gnadenzeit beendet ist. Denn es wird die große Prüfung, also das Sonntagsgesetz wird errichtet, ist für das Volk Gottes sein, wo sein ewiges Schicksal entschieden wird. Und dann spricht sie von der Zeit, wo man weder kaufen noch verkaufen kann, wo dann ein Urteil über uns gesprochen wird, dass wir Rebellen sind, dass die Schicksalsschläge kommen über die Welt, dass wir schuld sind über diese Schicksalsschläge, hat noch nicht die Frage. Wir müssen an die Zeit des Trübsals denken. Wir verwechseln oft diese beiden Sachen. Dann ist es Schluss. Die Zeit der Plagen. Aber vorher gibt es noch schwere Schicksalsschläge für alle Nationen, für Russland, für Amerika, besonders für Amerika. Amerika wird schwer heimgesucht, und zwar von dem Moment an, wo es die Konstitution von der Gewissensfreiheit verwirkt, wird es von Gott heimgesucht. Und auch England wird bis auf den Boden gedemütigt, das sehen wir heute schon. Das sind Zeugnisse, die leider nicht veröffentlicht wurden, vielleicht auch aus dem Grund, weil gewisse Menschen daraus vielleicht ein Schlagwort machen würden und dann mehr Schaden würden, als dass sie eigentlich uns tun würden. Und dann heißt es, dann kommen die Worte von Schwester Weiß, dies ist die Prüfung, die Gottes Volk haben muss, ehe sie versiegelt werden. Also diese Versiegelung ist noch nicht da, aber sie ist im Werden. Denn heute haben wir große, mächtige Bewegungen bis in die Regierung von Amerika, um das Sonntagsgesetz einzuführen. Und wer hier widersteht, das sagen diese Männer heute schon, wir werden Mittel haben, um sie zu zwingen. Das sind heute schon Worte von Regierungsmännern in Amerika. Diesen Siegel hat heute noch kein Mensch aber wir dürfen uns nicht trösten, denn in Erfahrung, die Geschichte, oder das heißt in den Zeugnissen, im Band 3, Seite 213, heißt es, Gott prüft oder wägt sein Volk in der Waage des Heiligtums. Und viele werden den Spruch hören, zu leicht gefunden. Ich hoffe, dass wir nicht bei den Leuten sind, die zu leicht gefunden werden. Der Herr sagt in die Offenbarung 22, und zwar 11 und 12.
Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Auch wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Wir geben ein.
Ich komme das als Gehorsam. Stellt aber natürlich nicht der Kraft Gottes, das ist logisch. Denn wir selber können nicht gehorsam sein. Wenn ich von Gehorsam spreche, dann ist es immer mit der Kraft von Jesus Christus. Er selbst war gehorsam. Natürlich müssen wir unseren Willen dazugeben. Gott hilft uns nicht, gehorsam zu sein. Aber wenn wir es wollen, dann tut er das Wollen und das Vollbringen in uns. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Und dann heißt es, und wer heilig ist, der wird sich weiterhin noch heiligen. Was heißt das? Sollen wir, wenn wir versiegelt werden, noch heiliger werden, haben wir hier doch Zeit, Sünden zu beichten? Nein, wenn es auf Französisch so heißt, dann will das heißen, wenn wir einmal in den Himmel kommen, dann werden wir mit heiligen Wesen leben, wie wir es uns hier nicht gewöhnt sind. Wir sind uns nicht gewöhnt, mit Engeln zusammenzuleben. Und wir kommen dann im Himmel in eine heilige Atmosphäre, sodass die Heiligung weitergeht da oben. Nicht der Charakter. Der ist bei der Versiegelung, ist er versiegelt. Wir haben den Charakter, den wir durch Jesus Christus bekommen haben. Haben wir oder wir haben ihn nicht. Und dieser Charakter wird versiegelt. Aber wenn es heißt, die Heiligung geht im Himmel weiter, dann wird es nicht heißen, die Heiligung von unserem sündlichen Fleisch oder Charakter. Nein, wir müssen uns dort oben auch daran gewöhnen, in dieser heiligen Atmosphäre zu leben. Darum müssen wir heilig sein in dieser Sphäre, wie der Herr heilig ist in seiner Sphäre. Und das ist eben das Wichtige. Und das ist, was leider viele Geschwister nicht verstehen und dadurch auch bedrückt und betrübt sind. Wir sollen es nicht. Und diese zweite Versiegelung, die ist für uns Schicksal. Da wird dann bestimmt, ob wir bei der Wiederkunft Jesus mitgenommen werden oder nicht, und noch etwas anderes. Wenn diese Versiegelung stattfindet, dann wirft der Herr einen Mantel auf uns, heißt es, um uns zu bewahren während der Zeit der Plage. Dass keiner wird getötet dann. Das hat keiner mehr, dass es dann in dieser Zeit noch mehr Tiere gibt. Aber wir werden bewahrt und geschützt von den Engeln, von diesem Mantel, der Gott dann auf diese Versiegelung legt. Das ist etwas Wunderbares und wir dürfen mehr über diese Sachen studieren. Bitte schön.
Ich habe eine Frage. Das heißt ja schon, dass es das 1844 das Gericht ist. Wo ist es denn das zweite Gericht gehalten? Ist das jetzt die Leute, also erst die Menschen im Alten Testament, also gerichtet wurden und dann danach die Leute, also die noch Leben gerichtet werden? Und ist es nicht dann so, wenn schon weißt, dass also dass die Leute, die was gesagt lesen, gerichtet werden, dass sie dann also schon versiegelt sind?
Wir müssen einen Unterschied machen zwischen Gericht und Untersuchungsgerichten. Was hier dieser Mann im reinen Gewand macht, ist nicht das Gericht. Es ist unser Gericht, wenn wir wollen, aber es ist ein Untersuchungsgericht. Wir selbst kommen nicht ins Gericht wie diejenigen, die das Evangelium verworfen haben. Jeder Mensch, der Jesus Christus angenommen hat, wird im Buch des Lebens eingeschrieben. Und dieses Buch wird im Gericht geöffnet, und jedermann wird gerichtet werden nach seinem Namen, der eingetragen ist. Aber viele Menschen werden aus diesem Buch wieder ausgewischt, weil sie das Ziel nicht erreicht haben, um im Untersuchungsgericht schon gerichtet zu werden. Also sind wir mit diesem Mann, der herumgeht mit einem Schweizer, schon gerichtet. Das müssen Sie. Und wie ist die Gesinnung von diesen Leuten? Habt ihr gelesen, habt ihr gehört? Die da jammern und trauen über den Zustand von wem? Von der Welt?
Nein,
von unserer Gemeinde. Vom Volk Gottes. Die werden das nicht. Und der zweite Siegel, der erste Siegel geschieht hier auf Erden. Wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist und es gibt eine Änderung in unserem Charakter. Hingegen der zweite Siegel geschieht wo? Im Allerheiligsten. Nicht hier. Er geschieht im Allerheiligsten, weil das Urteil wird im Allerheiligsten ausgesprochen. Dort werden wir zuerst versiegelt und dann schickt der Herr den Engel, um uns hier zu versiegeln. Es ist nicht die Macht des Engels zu richten, ob wir fähig sind oder nicht, sondern Gott hat schon vorher im Untersuchungsgericht bestimmt, wer bestimmt ist für die Zukunft. Dieser Mann mit dem Leinen muss die Leute versiegeln, ein Zeichen an sie machen und was noch, Zitere. Das ist seine Aufgabe. Aber das Gericht, das Untersuchungsgericht, das war bereits im Himmel getan. Und Schwester Weiz sagt, bald ist die Zeit da, wo unser Name aufgerufen wird im Himmel und wir ins Untersuchungsgericht kommen. Und dann ist unser Schicksal für immer entschieden. Ist das jetzt an einem Tag oder zieht es sich auf mehrere Tage?
Ja.
Wieso auf mehrere Tage?
Weil sie irgendwo sagt, sie, wir leben jetzt in der Zeit des Untersuchungsgerichts.
Jetzt
fängt das Gericht am Hause Gottes an.
Bitte schön.
Heißt das dann, wenn ich an dem Tag nicht bereit bin, dass ich dann verloren bin?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Darum ist es immer wichtig,
heute,
dass wir alles, was negativ ist, sofort beißen, sofort ins Allerheiligste bringen, damit, wenn Jesus Christus sein Werk beendet, er das, was wir hinausgebracht haben, auf den Bock Christus erledigen kann. Das ist noch nicht geschehen. Aber was wir nicht vergessen sollen, ist, dass die Versiegelung, die wir erleben werden, ist nicht überall zur gleichen Zeit. Dort, wo das Sonntagsgesetz kommt, kommt auch die Versiegelung. Wenn jetzt also Amerika im Juni das Sonntagsgesetz bringt, dann ist dort die Versiegelung. Weil das ist die letzte Prüfung, die unsere Adventisten mitmachen. Und wenn dann im Oktober die deutsche Regierung auch das Sonntagsgesetz bringt, dann ist im Oktober unsere Zeit an unserer Versiegelung. Es ist schrecklich und doch ist es ermutigend. Denn der Herr hat alles getan, um uns zu retten, um uns vorzubereiten für diese Versiegelung, für die zweite Versiegelung. Aber wir müssen auch etwas von uns heraus tun. Und es ist sehr ernst. Jetzt kommt noch etwas anderes. Die Frage gleich nachher. Schreibst du gleich auf. In Erfahrungsgeschichte im Kapitel über die offene und die geschlossene Tür, das sagt Schwester Weiz etwas, was euch vielleicht etwas verwirren kann. Sie sagt auf Französisch, actuellement, was heißt das auf Deutsch?
Jetzt.
Zu dieser gegenwärtigen Zeit der Versiegelung wird Satan alle Künste tun, um das Volk abzuwenden von der gegenwärtigen Wahrheit, damit sie zögern. Wenn zu dieser Zeit, und das war 1849 bis 1850, hat Schwester Weiß von einer Zeit, aktuellen Zeit der Versiegung gesprochen. Das ist etwas Widersprüchliches mit dem, was ich jetzt gesagt habe, nicht? Und doch müssen wir auch das unterscheiden können. Warum denn diese Zeit? Sie sagt dann auch von dieser Versiegung, diese Zeit ist sehr kurz. Sie wird nicht lange dauern und wird bald in der Vergangenheit sein. Diese Versiegelung müssen wir auch wissen, warum. Wir können natürlich nicht alles wissen. Aber 1846, da waren noch 50 Pioniere, standen noch da. Und diese Pioniere haben sich vorbereitet, um verwandelt zu werden für die Wiederkunft Jesus Christus. Schwester Weiter, Jesus schaute mit Genugtuung auf sie herunter, weil sie das Bild von Jesus Christus in ihnen ausstrahlte. Und sie hatten alle Opfer gebracht. Sie hatten sich geweiht, ohne Reserve. Sie hatten kapituliert und sie erwarteten, die Unsterblichkeit zu bekommen. Sind wir so weit, wie sie waren? Sie waren bereit. Gott konnte diese Menschen damals versiegeln. Und warum hat er sie versiegelt? Er musste sie versiegeln. Er musste ihnen schon damals den zweiten Siegel aufprägen, denn der erste Siegel hatten sie schon bekommen. Und die Lösung haben wir in Daniel, Kapitel 12.
Ah ja, die kleine Aufstellung. Sonst kannst du nicht dabei sein.
Denn alles, was Schwester Weiß sagt, müssen wir immer wieder mit der Sünde beweisen können. Wer will Daniel Kapitel 12, Vers 1 und 2 lesen?
Zur selben Zeit wird der große Fürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen. Denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Leute gewesen sind, bis auf diese Zeit. Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen.
Moment jetzt. Ist das die Zeit, wo Jesus Christus in den Wolken des Himmels erscheint?
Nein. Es während der trübseligen Zeit.
Nein, das ist die Zeit, wenn wir in der trübseligen Zeit leben. In der Zeit der Plagen hier. Das ist diese Zeit. Da wird sich der Herr aufmachen. Das heißt, wenn dieser Mann mit dem leinenen Gewand hinaufkommt in den Himmel und sagt, Herr, ich habe sie gezählt, ich habe sie markiert, dann sagt der Herr, es ist geschehen. Er wirft sein Reichspass weg. Was ist sein Reichspass? Seine Gerechtigkeit, durch welche unsere Gebete gehen, zu Gott Vater. Er wirft das Reichspass weg. Das Allerheiligste und das Heiligtum erfüllt sich mit seiner Gerechtigkeit. Und niemand vermittelt dann von diesem Moment an mehr für die Sünde. Dann ist Schluss. Und von diesem Moment an, wo dieser Mann, also dieser Engel herauskommt, da sagt der Herr, jetzt ist Schluss, mein Werk ist beendet. Und dann macht er sich auf, um dieses Volk, für dieses Volk sich einzusetzen. Aber er vergisst nicht nur, er denkt nicht nur an die, die leben sind, sondern er denkt an andere, an die, die auch sein Kommen erwartet haben, die sich Mühe gegeben haben, die alles aufgeopfert haben. Und sie geglaubt haben, jetzt kommt er. Und für diese hat er eine besondere Überraschung, die nur ein liebender Gott tun kann. Bei der sechsten Plage wird ein riesiges Erdbeben sein. Die Gräber werden sich öffnen. Lesen wir weiter. Vers 2.
Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Etliche zum ewigen Leben. Etliche zu ewiger Schmach und Schande.
Ist das jetzt die große Auferstehung der Gerechten? Nein. Wenn die große Auferstehung der Gerechten kommt, dann wird niemand von bei dieser Auferstehung solche darunter haben zu Schmach. sondern hier müssen wir den Bibelvers lesen, die, die ihn erstochen haben, werden ihn sehen. Und ich denke da nicht nur an Kaiphas, sondern ich denke auch an den Kardinal Richelieu, der tausende von Christen von Waldenser auf dem Gewissen hat, damals im Mittelalter. Das war ein katholischer Kardinal, der tausende von Waldenser und Hugenotten getötet hat. Auch er hat in der Form von diesen Menschen Christus erstochen. Und ich glaube, ich will sich behaupten, dass dieser Mann auch dabei ist. Alle diese Menschen, die die Christen verfolgt haben, haben Christus verfolgt. Alle die Menschen, die die Christen getötet und verbrannt haben, haben es Christus angetan. Und die werden hier, die gespottet haben, aufstehen, um Christus von Anfang an zu sehen, wenn es nur eine kleine Wolke ist, eine kleine schwarze Wolke. Und diese Pioniere, es können 50 an der Zahl sein, die wurden damals, 1849 bis 1850, versiegelt, damit sie auferstehen können an dieser kleinen Auferstehung, genau wie wir lebendig sein können, weil wir versiegelt sind, worden sind, also diese Kunst Jesus.
Warum? Weil doch kein Hohepriester. Warum müssen sie versiegelt sein dann?
Ja,
weil kein Hohepriester da ist.
So wie wir versiegelt worden sind, um den Charakter Jesus versiegelt zu haben, wurden auch sie versiegelt, weil sie den Charakter Jesus hatten. Und sie können durch die Versiegelung bestehen auf diese Erde ohne einen Vermittler. Hingegen diejenigen, die auferstehen, in der großen Auferstehung, bei denen ist nicht das ganze Werk vollkommen gewesen. Christus musste sie decken mit seiner Gerechtigkeit. Die könnte nicht bestehen ohne Vermittler. Sobald sie herauskommen aus dem Grab, werden sie schon in Unsterblichkeit verwandelt. Hingegen diese Menschen hier werden verherrlicht auferstehen, aber noch nicht unsterblich. Die Unsterblichkeit bekommen sie erst, wenn Christus in den Wolken des Himmels kommt und ihnen dann den Lohn gibt. Dann bekommen sie auch die Unsterblichkeit. Sie sind mit den 144.000 Lebenden, stehen sie da, die versiegelt sind, die aber noch nicht die Unsterblichkeit haben. Aber sie sind verherrlicht. Wie wissen wir, dass wir herrlich sind? Ein herrlicher Glanz war auf unserem Angesicht. Die Leute, die Krieger, konnten uns nicht mehr ansehen. Wenn sie uns töten wollen, haben wir die Hand ausgestreckt und zu vielen tot zu Boden. Aber trotzdem hatten wir noch nicht die Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit kommt erst, wenn Jesus Christus kommt und dann den Dorn mit sich bringt. Das ist diese Versiegelung, von der Schwester Weiß spricht, ist also die Versiegelung von unseren Pionieren, die es wert waren, seine Wiederkunft mitzuerleben, wenn er mit den Wolken des Himmels kommt. Und das könnt ihr alles lesen in Erfahrungsgeschichte. Ich habe zum Beispiel Seite 265 aufgeschrieben, alles was ich euch jetzt erzählt habe. Und eine Frage ist dann aufgetaucht, wieso hat Schwester Wald gesagt, diese Zeit ist nur sehr kurz und wird bald beendet sein. Das ist ganz einfach. Die Gesinnung dieser Organisation, die Gott in die Welt gerufen hat, hat sich geändert. Schon 1850 hat sich die Gesinnung von Laodicea eingeschlichen in diese Organisation. Kann Gott eine Gesinnung, denn die sieben Gemeinden ist nicht eine alleinige Organisation oder ein Datum, da müssen wir davon abkommen. Es ist eine Gesinnung von diesen Gemeinden. Und konnte Gott diese Gesinnung von Laodicea aufversiegeln? Nein, niemals. Darum sagt Schwester Wald, 1788 hat Gott in seiner Gnade nochmal eine Botschaft gebracht, um seine Kinder vorzubereiten, um das Siegel Gottes zu bekommen. Und da sagt sie, es kam die Zeit, ein Volk für den Herrn vorzubereiten. Und da frage ich mich, was ist Schöneres, als diese Gerechtigkeitsbotschaft anzunehmen, die uns erlaubt, gerade diese Botschaft erlaubt es uns, versiegelt zu werden. Und seit 1888 bekommen wir wieder eine Anzahlung vom Spätregen, der immer mehr wächst und uns vorbereitet auf diese Versiegelung, aber auch auf die trübselige Zeit. Und wir dürfen uns mehr befassen mit der Heilungslehre, denn die Zeit des Tages der Versöhnung, wir reden im Fest des Tages der Versöhnung, aber nicht am Tag selber. Denn am Tag selber der Versöhnung in den Stunden, wo Jesus, wo der hohe Priester ins Allerheiligste ging, um sein Volk und den Vater zu versöhnen und ewige Gerechtigkeit hereinzubringen und der Sünde ein Ende zu machen, das ist das, was geschieht mit uns. Gott wird mit uns ewige Gerechtigkeit hereinbringen und der Sünde bei uns ein Ende machen durch die Versiegelung. Aber ewige Gerechtigkeit hereinbringen wird der Herr erst dann. Wir müssen immer alles in Etappenweise sehen. Wir können nicht immer alles nur so klassieren und sagen, das ist jetzt das, jetzt kommt nichts mehr. Nein, wir müssen die Bibel viel mehr und geistreich mehr studieren. Ewige Gerechtigkeit und der Sünde ein Ende vorbereiten, wie es heißt in Daniel 9. Das geschieht erst vollkommen, mit uns geschieht es bei der Versiegelung. Aber für diese Erde, nach den 1000 Jahren, wenn der Herr die Rebellen in seinem Feuer zerstört und Satan zerstört in diesem Feuer, dann erst hat es der Sünde ein Ende gemacht und ewige Gerechtigkeit hereingebracht. Und erst dann kann er unsere Heimat regenerieren und wir bekommen sie dann als Erben von Jesus Christus. Er lebt dann unter uns und mit uns und so ist Jesus Christus unser Vater. Nicht nur Gott, Vater ist unser Vater, sondern auch Jesus Christus. Und warum? Weil Jesus Christus der Urheber ist von den Kindern Gottes. Er hat in uns ein neues Herz geschaffen und hat aus uns neue Kinder für seine Herrlichkeit geschaffen. Wir sind nicht mehr abhängig von unserem ersten Vater Adam, der nur Sünde und Tod hereingebracht hat, sondern wir sind dann nur noch abhängig vom zweiten Adam, von der auch sehr viel bei uns, ich muss das auch richtig sagen, weil ich auch da manchmal Meinungsunterschiedenheiten sehe, dass man sagt, ja, wurde kein Jesus war doch der zweite Adam, also war er wie der erste Adam. Sag ich, nein, er hat mit dem ersten Adam überhaupt nichts zu tun. Er ist der zweite Adam, weil er gekommen ist, um neue Kinder zu schaffen. Kinder mit sündlichem Fleisch, aber göttlicher Gesinnung und die mit seiner Kraft über die Sünde und die Herrschaft von Satan siegen werden. Der Herr schenkt uns allen die Gnade, solche Kinder zu werden. Amen. Amen.
Wir wollen auch mit dem Gebet